NDR Info. Echo des Tages.
Sabine bringt in den nächsten Tagen Erleichterung in die Hochwassergebiete. Sabine ist ein Hoch. Der Regen lässt also nach, aber noch ist die Lage in Süd- und Ostdeutschland außerordentlich angespannt. Heute war die Kanzlerin da und versprach Hilfe. Außerdem berichten wir über die erste Aussage im NSU-Prozess, Strafzölle für chinesische Solarzellen, den EU-Russland-Gipfel, die Proteste in der Türkei und das Thronjubiläum von Königin Elisabeth, 60 Dienstjahre und sehr weise. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Reißende, schlammbraune Fluten in historischen Altstädten, Autos bis zum Dach versunken, Menschen in Booten. Die Bilder sind dramatisch, die Wortwahl auch. Das zweite Jahrhundert Hochwasser nun schon in gut 10 Jahren. Das letzte 2002 hat Gerhard Schröder die Wiederwahl gesichert, sagt man. In Gummistiefeln und Regenjacke stapfte er damals als Macher über die Deiche. Und nun ist es Angela Merkel, die kurz vor der Bundestagswahl mit ja recht komfortablen Umfragewerten Zuspruch und unbürokratische Hilfe verteilt. Von Passau, wo sie kurz vor der bayerischen Landtagswahl mit Horst Seehofer unterwegs war, ging es weiter nach Pirna in Sachsen.
Und dann möchte ich hier angesichts der Tatsache, dass ja anders als in Passau die schwersten Stunden hier noch kommen, wir ahnen das jetzt ja, wenn pro Stunde um 10 Zentimeter der Pegel steigt, dann wünsche ich allen auch sehr viel Kraft und Zusammenstehen in dieser schwierigen Nacht, die jetzt sicherlich kommen wird.
Merkel verkündete auch nochmal das Sofortprogramm der Bundesregierung, doch einige Pirner blieben reserviert.
Ja, es ist Bundestagswahl, ne? Mich interessiert es eigentlich nicht so wirklich, ob sie jetzt hier durchläuft oder nicht. Hilft uns momentan nicht.
Der Sinn ist nie zu erkennen.
In Pirna wurden bereits heute weitere Menschen evakuiert. Die Helfer sind beschäftigt. Daten erfassen, Decken verteilen oder auch Zwiebel schneiden für hunderte Menschen.
Na, ich hab's bis vor uns eigentlich nie geglaubt, dass es so schlimm wird wie 2002. Aber als die Polizei jetzt bei uns war und gesagt hat, dass es wie 2002 wird, dann kommt das schon alles wieder.
In Pirna drückt die Elbe weiter das bräunliche Wasser in die Altstadt und in einen kleineren Fluss, die Gottleuba, die Pirna von einer weiteren Seite überfluten wird. Der Bürgermeister Christian Flörke rechnet mit dem Schlimmsten.
Ja, das ist das Drama, wo einem wirklich die Tränen in den Augen stehen können, dass dort die neuen Dinge jetzt alle wieder kaputt gehen werden. Ich muss aber auch sagen, es ist bewundernswert, was die Bürger und auch die Händler in der Altstadt in den letzten 2 Tagen geleistet haben. Die Erdgeschosse sind beräumt. Wir können nur hoffen, dass es jetzt nicht auch ins erste OG geht und wir so den Schaden einigermaßen in Grenzen halten.
In anderen Orten wie Grimma geht das Wasser zurück. In Döbeln machen sich die Einwohner sogar schon ans Aufräumen. Da ist zum einen die Ohnmacht gegenüber der Gewalt des Wassers spürbar, aber auch Unzufriedenheit, wie in diesem Bäckereigeschäft mit einem kleinen Kaffee.
Wir hatten noch ein bisschen Glück. Es ist nicht im Kaffee oben, aber die ganzen elektrischen Anlagen ist alles weg.
Hier soll man ihre ganze Umweltpolitik ein bisschen überdenken. Ja, mal nicht Mauern bauen so hoch, sondern mal Fläche bringen vor die Flüsse, wie es früher gewesen ist. Die ganzen Flutgräben und alles, was da war. Ja, die haben eine Mauerhauer gebaut. Aber jeder normale Mensch weiß ganz genau, Fluss eingeengt, schneller. Ganz logisch. Schon in der Grundschule gelernt.
Woanders ist es schon fast Kampfeslust, die man spürt. Ein kleines Döbelner Modegeschäft. Hier wird sich dem Wasser nicht gebeugt.
Das komplette Mobiliar, inklusive Fußboden, alles, was kaputt gehen konnte oder abgesoffen ist, ist abgesoffen. Leider. Wir machen weiter, ne? Silvi, wir machen weiter.
Na, es kam im Prinzip diese ganze Geschichte von 2002 wieder hoch und man stand ja hilflos da und konnte überhaupt nichts machen. Na, man kam ja nicht ran, man sah immer nur im Fernsehen mal ein paar Bilder, da haben wir unser Geschäft gesehen und hat nur gehofft, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber es stand nur 6 cm hoch im Geschäft und ja, und nun haben wir jetzt gesagt, wir räumen komplett aus und versuchen alles wieder neu aufzubauen.
Eindrücke aus dem sächsischen Hochwassergebiet von Ines Meinhardt. Bislang ist der NSU-Prozess der Wahrheit noch nicht viel näher gekommen. Das Münchner Landgericht musste sich vor allem mit Formalien beschäftigen, Anträgen der Verteidigung. Aber auch das ist Teil rechtsstaatlicher Justiz. Schließlich steht für Beate Zschäpe viel auf dem Spiel. Einer ihrer Mitangeklagten hat an diesem Nachmittag ausgesagt. Außerdem beantragten Zschäpes Verteidiger die Einstellung des Verfahrens. Aus München, Thies Marsen.
Vor Gericht gibt sich Carsten S. heute unbefangen, berichtet über seine Kindheit, die erste Ahnung, dass er schwul ist. Ausgerechnet seine Homosexualität hat ihn, so hat er es schon in der polizeilichen Vernehmung erklärt, in die Arme der Neonazis geführt. Er fühlte sich von ihnen angezogen. Bei seiner Aussage wird Carsten S. genau fixiert von Beate Zschäpe, die nur einen Meter von ihm entfernt sitzt. Carsten S. lernte sie Ende der 90er Jahre kennen, als er mitmischte in der äußerst gewaltbereiten Neonazi-Szene Jenas, aus der auch der nationalsozialistische Untergrund NSU hervorging. Carsten S. soll zeitweise als Kontaktperson zum NSU fungiert haben und er soll die Mordwaffe besorgt haben. Opferanwalt Mehmet Daimergüler ist sich sicher, dass Carsten S. damals wusste, was er tat.
Nach meinem Wissen hatte die Waffe da schon einen Schalldämpfer aufgepflanzt. Insofern ist, glaube ich, für jeden, der eine solche Waffe überbringt, deutlich, wozu die gut ist.
Neben Carsten S. will auch Holger G. aussagen, der Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe bei ihrem Leben im Untergrund geholfen haben soll, wie sein Verteidiger Stefan Hachmeister angekündigt hat.
Es ist so, dass der vor allen Dingen im Detail seine Beziehung zu dem, wir nennen es ja Trio, erklären möchte. Er möchte also sagen, wie es zustande kam, dass er die kennengelernt hat und wie es auch dazu kam, dass er Ausweise übergeben hat.
Die anderen Angeklagten allerdings wollen weiter schweigen, auch Beate Zschäpe.
Thies Marsen vom NSU-Prozess in München. Die Solarindustrie galt in Deutschland mal als Zukunftsbranche, jetzt steckt sie in einer tiefen Krise. Denn die Chinesen liefern Solarzellen sehr viel billiger als einheimische Hersteller dies können. Trotzdem hat sich Deutschland immer gegen Strafzölle ausgesprochen, ebenso wie die Mehrheit der EU-Staaten. Man wollte keinen Handelskrieg mit China. Aber die EU-Kommission ließ sich nicht beirren und beschloss die Strafzölle für chinesische Solarzellen. Aus Brüssel, Astrid Freieisen.
Würden chinesische Solarpaneele zu ihren wahren Kosten ohne staatliche Hilfe verkauft, so wären sie fast 90% teurer. Das ist das Ergebnis der Untersuchung von EU-Handelskommissar Karel de Gucht. Die Folge für chinesische Solarimporte.
A tariff of 11.8% will be imposed.
Wir verhängen 2 Monate lang einen Zoll von 11.8%. Diesen erhöhen wir für weitere 4 Monate auf 47.6%. Das ist eine Nothilfe, lebenswichtiger Sauerstoff für eine Branche, die schlimm unter Dumping leidet.
Die Zölle gelten ein halbes Jahr. Um sie zu verlängern, bräuchte die EU-Kommission das Okay der Mitgliedstaaten. Eine breite Mehrheit ist aber dagegen, darunter Deutschland. Die EU will mit China verhandeln. Damit ist Milan Nitschke zufrieden. Er arbeitet für die angeschlagene Solar World aus Bonn und leitet EU Pro Sun, eine Lobby gegen Dumping aus 40 europäischen Firmen.
Endlich handelt die EU. China dumpt seit 3 Jahren und hat zig Unternehmen zerstört in Deutschland und Europa in der Solarindustrie. Also China wird nur am Verhandlungstisch erscheinen, wenn man auch Druck ausübt.
Wo eine Lobby für Anti-Dumping-Zölle ist, gibt es auch eine dagegen. Die Allianz für bezahlbare Solarenergie, über 600 europäische Firmen. Ihr Vorsitzender Thorsten Preugschas, Chef des Duisburger Projektentwicklers Soventix, ist mit der Brüsseler Entscheidung unzufrieden.
Wir beaufschlagen Module mit Zoll, deren Wertschöpfung zu einem nicht unerheblichen Teil aus Europa kommt. Der Punkt ist, dass innerhalb dieser Industrie eine Vielzahl von Unternehmen sich darum kümmern, Anlagen überhaupt realisieren zu können. Die bauen die Anlagen, die betreiben die Anlagen, die reinigen die Anlagen. Deren Mitarbeiteranzahl ist aber um den Faktor 5 größer wie von der Industrie, die auf der Herstellerseite Module produziert.
Auch in China leidet die Solarbranche. Selbst Santec aus Wuxi, Sponsor des Fußball-Bundesligisten Hoffenheim, ging pleite, trotz Spitzenposition im Weltmarkt. China ist es noch nicht gelungen, grüne Energie flächendeckend ins Netz zu speisen, eigentlich ein wichtiges Ziel der Regierung. Deshalb überschwemmen Solarfirmen den Weltmarkt. Und Ministerpräsident Li Keqiang warnte kürzlich in Berlin:
Wir lehnen diese Entscheidung entschieden ab.
Droht ein Handelskrieg? Die Chinesen prüfen europäische Chemieprodukte auf Dumping. Aber Jörg Wuttke, OECD-Berater in Peking, sieht keinen Grund zur Panik. Die Brüsseler Zölle seien streng nach Regeln der Welthandelsorganisation errechnet. Und bei der könne sich China ja beschweren.
Strafzölle auf chinesische Solarpaneele, dazu auch der Kommentar im Echo des Tages von Wolfgang Landmesser.
Wird mit den Strafzöllen für chinesische Solarprodukte jetzt alles gut für die deutschen Hersteller von Solarpaneelen und Modulen? Sind die Firmen gerettet und die Jobs sicher, indem die EU-Kommission den Kampfpreisen Made in China jetzt einen Riegel vorschiebt? Leider nein. Zwar gibt es kaum Zweifel, dass die Produzenten in China massive Hilfen vom Staat bekommen und ihre Produkte so deutlich günstiger anbieten können. Aber der Druck auf die Preise ist vor allem Folge der riesigen Produktionsmengen und der im Vergleich dazu geringen Nachfrage nach Solaranlagen. Vor allem die Überkapazitäten sind ein Problem für die Hersteller. Übrigens nicht nur in Europa. Auch chinesische Solarunternehmen mussten deswegen schon Konkurs anmelden. Die Probleme speziell der deutschen Solarproduzenten sind auch hausgemacht. Viele Jahre haben sie vom Erneuerbare-Energien-Gesetz profitiert. Die festgelegte Einspeisevergütung für jede Kilowattstunde Sonnenstrom war das reinste Konjunkturprogramm für die Branche. Aber es war auch absehbar, dass von diesem fetten Geschäft auch die Hersteller außerhalb Europas etwas abhaben wollen und dass China technologisch sehr schnell aufholen würde. Gepäppelt von der Energiepolitik haben die deutschen Solarhersteller zu wenig in neue Technologien investiert. Vor allem deswegen stehen jetzt viele vor dem Aus. Dennoch ist es gut, dass die EU-Kommission beim Thema Solardumping jetzt in die Offensive geht. China hatte mit Druck auf die Regierungen der Mitgliedstaaten versucht, die Strafzölle zu stoppen. In der Hoffnung, Deutschland und andere große Länder würden die Behörde schon zurückpfeifen. Der Druck ist bei Handelskommissar de Gucht durchaus angekommen. Eingelenkt hat er trotzdem nicht, und das ist gut so. Die EU-Kommission führt die Verhandlungen mit den Chinesen. Dabei muss sie die Beinfreiheit haben, den Kurs, wenn nötig, auch zu verschärfen. Also, wenn sich die andere Seite überhaupt nicht bewegt, wie zuletzt China. Kritiker befürchten, dass die Strafzölle den Beginn eines europäisch-chinesischen Handelskrieges markieren könnten. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass China mit Vergeltung reagiert und Strafzölle erhebt für andere europäische Produkte. Aber wenn die EU-Kommission jetzt eingelenkt hätte, hätte sich China als Sieger fühlen können und einfach weitergemacht mit seinem protektionistischen Kurs, nicht nur in der Solarindustrie. Die Entscheidung heute ist ja auch noch nicht das letzte Wort. Die Zölle sind vorläufig und greifen in zwei Stufen. So bietet der Beschluss der chinesischen Seite genügend Raum für ein Entgegenkommen. Die derzeit festgefahrenen Gespräche könnten also wieder in Gang kommen. Das ist jedenfalls wahrscheinlicher als immer neue Strafzölle quer durch alle Industriezweige. Denn klar ist, ein Handelskrieg liegt weder in europäischem noch chinesischem Interesse.
Wolfgang Landmesser kommentiert auf NDR Info und WDR 5. Russland will Flugpassagiere aus Europa stärker kontrollieren. Die EU ist dagegen. Brüssel will den Energieriesen straffere Zügel anlegen. Betroffen wäre Gazprom. Und in der Syrien-Frage sind sich Moskau und die EU-Mitgliedstaaten ohnehin uneins. Eine Menge Konfliktstoff also beim EU-Russland-Gipfel in Jekaterinburg. Trotzdem schlug Wladimir Putin versöhnliche Töne an. Heide Rasche berichtet.
Alle Seiten seien sich einig, dass es in Syrien nur eine politische Lösung geben könne, machte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy bei der gemeinsamen Abschlusspressekonferenz deutlich. Die EU begrüße die gemeinsame Initiative Russlands und der USA, alle beteiligten Konfliktparteien zu einer Konferenz an einen Tisch zu bringen. Das erste Ziel müsse es sein, ungehindert humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. Danach müssten die Verhandlungen über eine politische Lösung beginnen. Das sei man dem syrischen Volk schuldig, sagte Van Rompuy. Waffen müssten so schnell wie möglich durch politische Argumente ersetzt werden. Gastgeber Putin warnte erneut vor einer militärischen Intervention in Syrien. So etwas werde schwere humanitäre Folgen haben. Mit Blick auf Spekulationen über russische Waffenlieferungen an Syrien machte der Kreml-Chef deutlich, was die angeht, möchte ich daran erinnern, dass die russischen Waffenlieferungen nach Syrien auf der Grundlage von transparenten und international anerkannten Verträgen erfolgen. Die Vereinbarung zum Verkauf der Luftabwehrraketen sei bereits vor einigen Jahren abgeschlossen, bislang aber noch nicht realisiert worden. Ein weiteres Thema des 31. EU-Russland-Gipfels waren die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen, die nach aktuellen Zahlen besser sind als noch vor Beginn der weltweiten Wirtschaftskrise. Die EU sei mit Abstand Russlands größter Handelspartner und soll es auch bleiben, versprach EU-Kommissionschef Manuel Barroso. Allerdings müssten dafür auch alle Rahmenbedingungen stimmen. Und das natürlich auch im Zusammenhang mit der generellen Atmosphäre im Land, im Zusammenhang mit der Gesetzgebung. Also mit allem, was die Zivilgesellschaft betrifft. All diese Dinge sind sehr wichtig, natürlich nicht nur aus dem politischen Blickwinkel, das ist sehr wichtig, sondern auch für die Entwicklung einer sogar noch besseren Atmosphäre in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union. Das Thema Meinungsfreiheit, unabhängige Justiz, Demonstrationsrecht und freie Entfaltung des Einzelnen seien dabei aus EU-Sicht unverrückbare Eckpunkte, betonten sowohl Van Rompuy als auch Barroso. Kreml-Chef Putin hörte zu, signalisierte Zustimmung. Als allerdings eine spanische Journalistin in diesem Zusammenhang die Frage nach einer möglichen Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen in Russland stellte, reagierte der Gastgeber äußerst ungehalten. Ich habe langsam die Nase voll von der Frage nach diesen homosexuellen Ehen. Egal wohin ich komme. Wenn ich nach Europa komme, werden dort Fahnen geschwenkt. Hier werde ich auch mit der Frage überfallen. Ich habe mich schon ausführlich zu dem Thema geäußert. Ich denke, dass unsere Gesetzgebung in diesem Fall sehr liberal ist. Es gibt keine Diskriminierung. Gar keine. Das gelte für alle Seiten. Mit Blick auf ein mögliches Adoptionsverbot von gleichgeschlechtlichen Eltern machte Putin deutlich, er habe in Russland so einen Gesetzentwurf noch nicht gesehen, werde ihn aber unterzeichnen, wenn er vom russischen Parlament verabschiedet werde.
Wer in Zukunft die Demokratie in Ägypten fördern will, der hat es nun schwerer. 43 Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, also den NGOs, darunter auch der frühere Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, wurden in Kairo zu Haftstrafen verurteilt, das Vermögen der Stiftungen größtenteils beschlagnahmt. Und auch wenn die Verurteilten das Land längst verlassen haben, also nicht wirklich in Haft kommen, so ist dieses Urteil doch ein Schock. Aus Kairo, Peter Steffe.
Genau 5 Minuten dauerte am frühen Nachmittag die Urteilsverkündung von Richter Makram Awad. Die hatte es allerdings in sich. Der ehemalige Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Andreas Jacobs, bekam 5 Jahre Gefängnis und muss 120 Euro Strafe zahlen. Seine Mitarbeiterin Christina Bade erhielt 2 Jahre Haft. Eine Begründung, wie das Gericht zu den jeweiligen Urteilen gelangt ist, lieferte der vorsitzende Richter nicht. Insgesamt wurden 43 Mitarbeiter von 17 international operierenden Nichtregierungsorganisationen zu Haft- oder Bewährungsstrafen und Geldbußen verurteilt. Das Gericht sah es offensichtlich als erwiesen an, dass die Vertreter der bereits im Dezember 2011 ins Visier der Staatsanwaltschaft geratenen NGOs sich illegal in Ägypten aufgehalten und hier gearbeitet hatten. Außerdem sollen sie nicht genehmigte Geldtransaktionen aus dem Ausland vorgenommen haben. Trotz heftiger Proteste von höchster politischer Ebene aus Berlin und Washington zogen die ägyptischen Behörden das Verfahren durch. In seiner heutigen Urteilsverkündung ordnete Richter Awad außerdem an, dass die Büros und Außenstellen der betroffenen ausländischen Stiftungen dauerhaft geschlossen, sämtliche Gelder auf deren Konten konfisziert und auch der Besitz, wie beispielsweise die kompletten Büroeinrichtungen, vom ägyptischen Staat eingezogen werden. Die Prozesskosten hätten die Stiftungsmitarbeiter bzw. deren Arbeitgeber zu tragen. Eine Zivilklage gegen das Urteil, so der Richter, ist nicht möglich. Die heute Verurteilten waren nicht anwesend. Nachdem sie vor Prozessbeginn Ende Februar vergangenen Jahres zunächst aus Ägypten nicht ausreisen durften, konnten sie einen Monat später doch das Land verlassen. Nach heftigem Protest auf diplomatischer Ebene und Zahlung einer Kaution in Millionenhöhe aus Washington und Berlin wurden die beiden Deutschen Andreas Jacobs und Christina Bade gemeinsam mit ihren amerikanischen Kollegen ausgeflogen. Bundesaußenminister Westerwelle zeigte sich empört über das heutige Urteil. Wir sind in hohem Maße beunruhigt über die harten Gerichtsurteile gegen die Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und die angeordnete Schließung des Büros, sagte Westerwelle. Auch der Vorsitzende der CDU-nahen Stiftung, Hans-Gerd Pöttering, kritisierte das Urteil scharf. In Berlin sagte er, dies sei ein schwerer Schlag gegen die Zivilgesellschaft und den Rechtsstaat in Ägypten.
Diktator tritt zurück, rief die Menge in Istanbul. Der türkische Ministerpräsident Erdogan droht im Gegenzug den Demonstranten mit harten Konsequenzen. 5 Tage dauern die Massenproteste in der Türkei nun schon an. Inzwischen gab es die ersten Toten. Der Druck auf Erdogan wächst. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
5 Tage dauern die Massenproteste in der Türkei nun an. Verbunden mit der Gewalt einiger Gruppen haben sie das Potenzial, das Land in eine tiefe Krise zu stürzen. Bevor das der Fall ist, versucht die Staatsspitze, die Lage unter Kontrolle zu bringen und auf die Regierungskritiker zuzugehen. Wir haben verstanden. Die Botschaft der Demonstranten ist angekommen, so der amtierende Ministerpräsident Bülent Arınç nach einem Gespräch mit Staatspräsident Abdullah Gül.
Ich kann getrost sagen, dass unsere Regierung aus den Ereignissen entsprechende Lehren gezogen hat. Wir haben unsere Fehler erkannt. Das werden wir wieder gut machen. Eines ist sicher, wir können uns nicht den Luxus leisten, die Kritik und Forderungen bestimmter Gruppen zu missachten. Das ist Teil der Demokratie.
Arınç kündigte an, sich als Stellvertreter Erdogans in den nächsten Tagen mit Vertretern der Regierungskritiker treffen zu wollen. Dass die Demonstranten ihre Anliegen in guter Absicht anbringen würden, hatte ihnen zuvor schon Staatspräsident Gül bescheinigt. Gül sagte, Demokratie sei eben mehr als nur alle 4 Jahre Wahlen zu veranstalten. Bei einem scheint die Botschaft von Gezi Park jedoch nicht angekommen zu sein, Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Als er während seiner derzeitigen Nordafrika-Reise zu den Äußerungen Güls gefragt wurde, sagte Erdogan:
Ich kann nicht wissen, was der Inhalt der Aussage des Staatspräsidenten ist, der sagte, die Botschaft der Demonstranten sei angekommen. Ich habe gestern eine Journalistin gefragt, welche Botschaft denn bei ihr angekommen sei. Sie konnte mir keine richtige Antwort geben.
Vielleicht kann ihm das ja sein Stellvertreter erklären. Erst auf Nachfrage einer Journalistin brachte Bülent Arınç dann den Satz, auf den wohl mindestens die halbe Türkei gewartet hat.
Das Vorgehen der Sicherheitskräfte ganz am Anfang gegen die Umweltschützer war falsch und ungerecht. Bei diesen Bürgern möchte ich mich entschuldigen.
Diese Entschuldigung war eigentlich von Erdogan erwartet worden, der hat sie aber nicht über seine Lippen gebracht. Tief beeindruckt von den Protesten, die im Istanbuler Gezi Park ihren Anfang nahmen und nun zu einer landesweiten Revolte geworden sind, zeigte sich Kemal Kılıçdaroğlu, Chef der sozialdemokratischen CHP.
Ich war am Taksim-Platz. Noch nie zuvor habe ich so viele Jugendliche auf einen Fleck gesehen. Junge Menschen aus unterschiedlichsten Parteien, Strömungen, Weltanschauungen. Sie haben alle ein gemeinsames Ziel, Freiheit und Demokratie. Diese Massen, sie sind eine neue Generation. Es sind unsere Kinder, aber es sind Kinder, die wir verstehen lernen müssen.
Längst hat die Protestwelle nicht nur die Jugend erfasst. Die Dachorganisation der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst rief alle Beschäftigten zu einem 2-tägigen Warnstreik auf gegen Polizeigewalt und für demokratische Freiheiten. Ob die versöhnlichen Töne der Regierung noch rechtzeitig gehört werden, um Schlimmeres zu verhindern, werden die kommenden Tage und vor allem Nächte zeigen.
Aus Istanbul, Christian Butkereit. Als Adler gestartet und als Suppenhuhn gelandet. So sagt der Volksmund, wenn hochfliegende Pläne platzen. Seit letztem August hat VW bei Porsche das Sagen. Dabei hatten sich die Manager des Sportwagenbauers das mal ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte nämlich der Zwerg den Riesen schlucken, hat sich aber dabei gewaltig verhoben und die Männer, die als Helden der Wirtschaft hätten sein können, müssen sich vor Gericht verantworten. Heute fiel das Urteil gegen den Ex-Finanzvorstand Hertha. Aus Stuttgart, Lutz Heiser.
Den Dreitagebart trägt er noch, genauso wie seine goldene, kreisrunde Nickelbrille zum nachtblauen Anzug mit Krawatte und auch das altbekannte Siegerlächeln. Aber um die Nase herum sieht Porsches Ex-Finanzchef Volker Hertha dann doch etwas blass aus, nach dem Urteilsspruch des Landgerichts Stuttgart heute Mittag. Die war nämlich eine Schlappe für den einstigen Überflieger. Zu 180 Tagessätzen a 3.500 Euro hat ihn die 11. Wirtschaftsstrafkammer gerade verurteilt. Zu Unrecht, meint Hertha, der dem Gericht zahlreiche Fehler in seiner Urteilsbegründung unterstellt. Holger Hertha.
Ich bleibe dabei, unsere Erklärung vom 19.03. war richtig, hat der Wahrheit entsprochen. Das war richtig und deswegen werden wir in die Revision gehen. Wir sind zuversichtlich, auch mit anderen Fehlern, die wir heute in der Urteilsbegründung, in der kurzen Urteilsbegründung gehört haben, dass wir die widerlegen können und dementsprechend auch die Revisionsverhandlung gewinnen werden.
In dem Verfahren ging es um die Frage, ob Hertha bei der Beantragung eines Kredits über 500 Millionen Euro für Porsche im März 2009 mitten in der Übernahmeschlacht um VW richtige Angaben gemacht hat. Die Richter sagen nein. Sie gehen sogar so weit, Porsches Ex-Finanzvorstand habe die Bank falsch und unvollständig informiert. Die Geldstrafe von heute beträgt insgesamt 630.000 Euro. Eine Stange Geld. Aber Herthas Privatvermögen wird auf 35 Millionen Euro geschätzt. Mehr als ums Geld dürfte es dem ehemaligen Topmanager daher um seinen bislang stets untadeligen Ruf gehen. Hertha galt lange Zeit als regelrechtes Finanzgenie und hatte es einst gemeinsam mit Porsche-Chef Wendelin Wiedeking geschafft, Porsche vor der Pleite zu retten und zum profitabelsten Autobauer der Welt zu machen. Die Übernahme des viel, viel größeren VW-Konzerns sollte also sein Meisterstück werden und geriet zum Debakel, das nun auch seine Reputation anzugreifen droht. Deshalb will Holger Hertha in Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gehen. Dies wird dann aber so oder so nur eine Etappe für Porsches Ex-Finanzchef werden. Denn eine weitere Anklage gegen ihn wegen des Verdachts der Marktmanipulation liegt bereits beim Landgericht Stuttgart vor.
Rente oder Real, das war die große Frage. Aber Jupp Heynckes, Trainer und Held von Bayern München, hat die Zukunft erstmal offen gelassen. Frank Hollmann weiß mehr.
Danke Jupp stand auf einer großen Plakatwand hinter dem Erfolgstrainer. Neben ihm hatten die Bayern-Bosse Meisterschale sowie Champions League und DFB-Pokal aufstellen lassen. Das Triple, der Höhepunkt einer langen Fußballerkarriere. Nun, mit 68, will Jupp Heynckes erstmal durchschnaufen.
Ich werde erstmal Urlaub machen. Ich werde weder im Inland noch im Ausland dem 1.7. ein Engagement eingehen.
Dabei hätte er Angebote von vielen großen Clubs bekommen, auch von Real Madrid, deutete Heynckes an und vermied das Wort vom endgültigen Karriereende.
Ich habe persönlich etwas gegen endgültig und ich bin in einer Situation, wo ich das nicht heute bekannt geben sollte. Aber ich bin jetzt 68 und es gibt auch ein Leben nach dem Berufsleben.
In dem hat Heynckes alles erreicht, als Spieler oder als Trainer. Er war Welt- und Europameister, 7-mal Deutscher Meister, gewann 4 Europapokale. Das habe Kraft gekostet. Gerade die letzte Saison sei intensiv gewesen wie nie zuvor in der Geschichte des FC Bayern, unterstrich Vorstand Karl-Heinz Rummenigge und bedankte sich bei Heynckes.
Am Sonntag, als ich dich da oben auf dem Bus gesehen habe, dann zum Schluss auf dem Rathausbalkon und tausende von Menschen immer dieses Jupp, 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 Jupp. Einen besseren Abgang kann es nicht geben und einen verdienteren kann es auch nicht geben. Vielen Dank dafür, lieber Jupp.
Von Jupp Heynckes zu einer anderen Ikone, auch wenn sie kein Fußball spielt. Sie hat Winston Churchill gekannt und Konrad Adenauer die Hand geschüttelt und sie ist längst selbst ein Teil der Geschichte. Königin Elisabeth II. 60 Jahre sitzt sie auf dem Thron, der ruhende Fels in einem stürmischen Meer der geschichtlichen Veränderung. Und natürlich wurde das in London gefeiert. Von dort Barbara Wesel.
Kaum eine Frau wohl wird mit der Vergänglichkeit, dem Vergehen von Jugend und Schönheit so gnadenlos konfrontiert wie die Queen. Seit Tagen schon laufen auf allen Kanälen hier die Bilder vom 4. Juni 1953, wo Elizabeth II. Jung, zart und strahlend ihre glanzvolle Krönungsmesse erlebte.
She was so beautiful.
Sie war so schön, als sie aus ihrer Kutsche stieg, ihre schmale Taille, die wunderbare Haut. Ich dachte, sie war das Schönste, was ich je gesehen habe. Erinnert sich ihre Altersgenossin Lady McConnor, eine der Ehrendamen von damals. Ob der heute 87-jährigen Monarchin ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen, als sie mit ihrer Familie am Mittag in die Westminster Abbey einzog, man weiß es nicht. Man weiß ja nie, was die Queen denkt. Privates völlig zu verbergen, gehört zu ihrer Amtsauffassung. Aber das Land weiß, dass sie froh ist, Prinz Philipp wieder an ihrer Seite zu haben. Bei den Feiern im vergangenen Jahr war er krank. Gestern Abend konnte er nicht zum Gala-Dinner kommen. In der nächsten Woche wird er 92 Jahre alt und seine Gesundheit scheint nicht mehr so eisern.
He has been such a tremendous support.
Er war ihr immer so eine große Stütze. Er hat seine Karriere aufgegeben für sie. Er hat das großartig gemacht.
I think he's done a fantastic job.
Längst wird hier anerkannt, dass sich hinter der Fassade von Skurrilität und einer gewissen Querköpfigkeit ein sehr loyaler Partner verbirgt, der eine schwierige Rolle auszufüllen hatte. Vor der Kirche waren heute nur ein paar tausend Schaulustige versammelt. Die Älteren erinnerten sich noch einmal an die großartigen Feierlichkeiten von damals. Die ganze Strecke entlang standen Pfadfinder und verkauften Programme und ich war einer davon. Wir konnten alles sehen, weil wir vorne standen, aber es regnete schrecklich und wir waren völlig durchgeweicht. An diese Strafe des Himmels erinnerte auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und an die bahnbrechende erste Fernsehübertragung dieser Krönung.
A nation watched. It was the first time.
Eine Nation schaut zu. Es war das erste Mal, dass das ganze Land etwas live verfolgen konnte. Und was man sah, waren Pomp und Zeremoniell an einem verregneten Junitag, geprägt von der Zeit und vom Brauchtum, sehr britisch. Prinz Charles und Frau Camilla übrigens zogen mit der Queen in die Westminster Abbey ein, Zeichen dafür, dass sie es sind, die die Nachfolge antreten. Zunehmend übergibt ihnen die Königin schon Termine und laufende Geschäfte. Aber so bekräftigt einmal mehr ihr Biograf Christopher Warwick, weil sie hier geweiht und gesalbt wurde, wird sie nie abtreten. 20 Mitglieder der Familie begleiteten heute die Queen zum Festgottesdienst. Aber die Zeit der Skandale ist längst vorbei. Die junge Generation, vor allem William und seine strahlende, inzwischen sichtbar hochschwangere Frau Kate, sie haben dem Image der Royals zu neuem Glanz verholfen. Apropos, auch bei den Fernsehberichterstattern gibt es Dynastien. Wenn es feierlich und königlich wird, darf hier David Dimbleby vor die Kamera. Vor 60 Jahren hatte schon sein Vater Richard die Ehre.
It's been 60 years of tumultuous change,
but es waren für die Queen 60 Jahre stürmischen Wandels. Aber in dieser Zeit blieb sie als Staatsoberhaupt immer dem Schwur treu, den sie hier leistete. Das Land erwartet bei diesen Anlässen eben königliche Berichterstattung.
Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und einen schönen Feierabend. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.